und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, auf die ich mich ganz, ganz besonders freue. Ich weiß, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber diesmal meine ich es auch so. Ja, ich bespreche einen Film, den ich sehr spät entdeckt habe, aber dann seitdem doch sehr, sehr innig liebe, nämlich den Kinofilm Blues Brothers von 1980. Und um so einen Film zu besprechen, kann man, wenn man die Blues Brothers nicht kriegt, dann versucht man die Backhaus Brothers zu kriegen. Und das habe ich möglich gemacht. Hallo Frank, hallo Klaus.
Hallo.
Hallo. Ja, ich wusste jetzt nicht, in welcher so, Reihenfolge.
Ja, ich habe... Wie ihr wollt, wie ihr wollt.
Ja. Ja. Wir haben ja jetzt gelernt, strukturiert zu sprechen, aber das ist eine ganz andere Geschichte.
Ja, ja. Aber das war eine sehr lustige Geschichte, Klaus.
Ja, das war sehr lustig, ja. Das,
ja, apropos lustige Geschichte, wie ich quasi auf die Idee kam, diesen Film mal zu becasten, war ja, dass ich von Klaus geträumt habe.
Ist das wirklich wahr?
Ja, es ist kein Witz. Ich habe den Film Blues, jetzt endlich hat ein Mann, das ist vielleicht nicht das Schönste deiner Träume, aber ein Mann hat von dir geträumt. Ich hatte irgendwie so einen ganz komischen Abend und da habe ich unter anderem auch gesehen, dass du den Film, also irgendwie auf Twitter flog das lang, dass du den Film gesehen hattest. Ja. Und an dem Abend hatte ich den auch gesehen. Ach so. Und dann habe ich irgendwie davon geträumt, dass wir wirklich dazu einen Podcast aufnehmen. Ja. Und ich habe dann, dachte mir, ey, komm, vielleicht macht der Mann Träume wahr. Und ja, ich hab dich offen angetwittert. Ich hörte auch von Leuten, das macht man nicht, das wäre unhöflich.
Ach so.
Aber ich habe gesagt, wenn man sich so ein bisschen kennt, dann kann man das, glaube ich, machen. Aber
mich kann man immer antwittern, öffentlich auch. Das ist überhaupt kein Problem.
Genau, da habe ich dich halt gefragt und du hast dann auch gleich noch das Sahnehäubchen mit draufgebracht, dein Bruder.
Ja.
Ja, und ich hoffe,
aber ja, auch mal Kompliment, Sahnehäubchen genannt zu werden.
Ja, ja, ja. Ich hab's auch schon notiert.
Und du mein Sahnehäubchen.
Und du mein Sahnehäubchen, ich wollte es gerade sagen.
Aber toll wäre, wenn Frank jetzt den Film total hasst.
Ach so, ja. Das wird schwierig.
Oh. Ich war nur zufällig hier, als ihr aufgenommen habt.
Ach so. Ach, der Film. Oh nee, um Gottes Willen.
Um den Film geht das?
Ich dachte, es geht um den. Der Teppich hat die Wohnung erst wohnlich gemacht.
Ja, so. Den wollte ich besprechen.
Da bin ich raus. Und dann so ein Tür-zu-Effekt, weißt du?
Ja, klonk. Warte mal. Ja. Augenblick, warte. So.
Oh. Ja, ihr hört, es geht schon super los. Und wir sind definitiv super strukturiert heute Abend.
Aber hallo.
Ja, ich glaube, man hört daraus schon, dass wir durchaus alle eine Leidenschaft für diesen Film teilen, der aus dem Jahr 1980 ist. Regie hat der gute John Landis geführt und das Drehbuch ist von selbigen und Dan Aykroyd, die das halt zusammengeschrieben haben, basierend ja darauf, dass die Blues Brothers ja auch eine echte Band waren, die tatsächlich auch aus Dan Aykroyd und John Belushi unter anderem auch bestanden haben. Ja, und zum Plattenvertrag, damals hat man gesagt, ey, warum nicht nur Saturday Night Live, warum nicht nur eine neue Platte, sondern ihr macht auch einen Film dazu. Und etwas, was heute, wo man heute sowas wie, weiß ich nicht, was heißt heute, heute kriegt man Crossroads, not a girl, not yet a woman. Damals hat man aber noch ein geiles Zeug gekriegt, nämlich den Blues Brothers Film. Und der ist fantastisch, oder? Eine Frage an euch.
Weißt du, das ist die versuchte Höflichkeit unter Brüdern, dem anderen den Vortritt zu geben.
Wer spricht zuerst?
Genau. Und das finde ich immer zusammen. Aber ja, stimmt. Das ist also, ich halte es für einen der coolsten Filme, den es gibt eigentlich letztendlich. Muss ich wirklich an der Stelle sagen. Liegt auch daran, dass er, das kann ich für Frank und mich sagen, der uns sehr, sehr lange Zeit schon begleitet in verschiedene Lebenssituationen auch, aber irgendwie immer so der kleinste gemeinsame Nenner war, sag ich mal.
Das Tragische ist, ja, ich könnte überhaupt nicht sagen, seit wann der uns schon begleitet.
Das wollte ich gerade fragen.
Ich hab nur so eine Erinnerung an eine Videokassette.
Und ja.
das spricht ja auch schon für sich.
Ja, aber ja. Ich kann das ein bisschen genauer zusammenfassen, weil ich habe den das erste Mal tatsächlich im Kino gesehen. Das war ein Double Feature, da war ich mit Bekannten von uns, ich könnte jetzt Namen nennen, der Frank kennst du sowieso, die anderen kennen die alle nicht. In Wuppertal war das und zwar
das war, das,
mit Vicky, mit Snoop, Andreas und Sonja. Genau. Ihr kennt die alle nicht, deswegen kann ich die Namen nennen. Und da gab es ein Double Feature. Da gab es die Blues Brothers und im Anschluss gab es noch die Rocky Horror Picture Show.
Genau, boah, das war diese Aktion.
Und, genau, und ich war damals
geil.
Ja, ich war schüchterne 15 Jahre alt.
Gott sei Dank, ich hab einen Moment lang gedacht, du sagst Teil 1 und Teil 2 zusammen.
Nee, es waren zwei gute Musikfilme.
Stimmt, die Rocky Horror Picture Show ist auch super.
Genau,
stimmt,
und da habe ich den das erste Mal gesehen im Kino tatsächlich mit einem Setup von Leuten, wo es einfach super gepasst hat. Das war ein richtig,
Und auch Musiker.
Ja, genau.
Und toll. Ja, das hat richtig Spaß gemacht. Das war der Abend, wo Geburtstag war und wir dem Geburtstagspaar oder dem Geburtstagskind, also einen von den beiden, ich weiß nicht, ob der Matt oder Christiane Geburtstag hatten, den haben wir so eine Birkenfeige geschenkt und da haben wir Kondome dran gehangen und haben natürlich jedes Kondom fein säuberlich aufgefädelt und an den Baum gehangen.
Mit Sicherheitsnadeln.
Das ist großartig. Genau.
Ja. Hat auch geklappt. Ich glaube, die haben wie viele Kinder jetzt? Nee, dreimal. Ist egal. Ja, ist egal.
Aber das ist echt toll, weil ihr habt den echt als junge Menschen gesehen. Ich war tatsächlich, ohne Scheiß, ich war schon fast 30, als ich den gesehen habe.
Ach, schau mal, guck.
Es gibt echt so ein paar Kultfilme, die ich erst sehr spät gesehen habe. Und der gehörte tatsächlich an einem Wochenende dazu, wo ich krank war, einfach schwer erkältet war, ein bisschen mich zum Einkaufen geschleppt habe und dann an der Kasse beim Einkaufen noch was zum Gucken mitgenommen habe. Und das war Blues Brothers und The Big Lebowski. Und beide Filme habe ich da zum ersten Mal gesehen. Und gefühlt bin ich seitdem nie wieder krank gewesen. ich bin nicht Musiker, muss ich dazu sagen. Ihr beiden seid beide Musiker, ne? Oder?
Ja, Frank ist Schlagzeuger.
Ich spiele eigentlich beide, Schlagzeug, ne? Aber
Ich bin's ja gar nicht. Ich wäre es gerne, aber ich möchte es nicht lernen müssen. Ich möchte es auf einmal können. Das wäre schön. Aber ich möchte auch nicht irgendwie Noten oder das. Nee. Deshalb, ich habe das ja so als kompletter Loony, was auch auch jetzt nicht auch so die Musik angeht, damals gesehen. Ich weiß schon, wer da hier Ray Charles ist und sowas natürlich oder James Brown, aber so richtig war das jetzt nicht so meine Musik zu der Zeit. Und trotzdem hat mich das so total weggeburnt, dass ich echt Bock hätte, dass das Leben so wäre, dass man einfach zwischendrin mal mit Singen anfängt. Und einer geilen Tanzchoreo.
Oh, mit Tanzen auch noch, Gregor. Ja, bist du sicher?
Zum Beispiel so ein Flickflack durch die Kirche.
Ja, ganz genau. Es wäre ja nicht. Also die anderen würden es nicht wollen, aber ich finde es gut, wenn ich es machen würde.
Also Gregor, ich würde das gern sehen, wie du einen Flickflack machst.
Ja, es wäre. Ja? Das würde man dann sagen, das ist dann. Und so endete seine Geschichte.
Ja, genau. Das kriegen die im Krankenhaus wieder hin. Ne?
Halt dich vom Licht fern. Ich werde dann einfach sagen, wenn der Notarzt mich wegträgt, ich war im Auftrag des Herrn unterwegs.
Genau.
Tanzen ist nicht so einfach, da muss man schon.
Definitiv. Die Story ist ja eigentlich echt sehr dünn, ne? Wenn man es mal so genau nimmt. Es geht ja darum, dass halt der gute Jake Blues von John Belushi gespielt, im Knast am Anfang des Films gesessen hat, von seinem Bruder abgeholt wird, dann haben sie halt einer Nonne mal, wo sie im Kinderheim aufgewachsen sind, versprochen, dass sie danach bei ihr vorbeikommen. Es stellt sich raus, die Nonne hat, das Kinderheim hat 5.000 Euro Steuerschulden, was ich jetzt nicht so absurd finde, die Kirche hat keinen Bock, das zu bezahlen und die beiden machen sich auf den Weg, die Schulden quasi, also das Geld zusammenzutrommeln. Und wie macht man das am besten als Musiker? Man gründet eine Band wieder, man gründet seine Band wieder und beginnen halt so eine Art Roadtrip quasi durch Amerika, spielen an den verschiedensten Orten, auch ersetzen Bands wie die Good Old Boys. Das war auch eine meiner Lieblingsszenen. Wir sind die Good Old Boys. Und spielen sich quasi das Geld für dieses Waisenhaus. Das ist so herrlich.
Das war der Plan, ja.
Das ist der Plan. Und es endet halt in einem Versuch einer Einzahlung. Sie zahlen das Geld in einer Bank ein mit einer der wahrscheinlich größten Verfolgungsjagden, die es je in einem Film gegeben hat. Denn was eine absurde Menge von Polizei und Militär die beiden verfolgt. Das ist kombiniert mit das ist so absurd, diese Szene, wenn man sieht, wie die beiden in dem Fahrstuhl hochfahren, das Blues-Kostüm ist ja auch, wir Männer haben es ja auch einfach für Kostüme, ne? Frauen, aufwendige Kostüme, Fasching und so, wir im Zweifelsfall, Anzug sieht immer geil aus. Setzt ihr dir einen Hut aus, Sonnenbrille, ist bist du safe für den Abend.
Genau, alles klar.
Und diese Verfolgung mit dieser unfassbaren Menge an Polizisten ist so großartig. Und jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich mir, wie haben die das bezahlt? Wie haben die das bezahlt, diese Menge an Statisten? Das Militär das anreizt. Und wenn sie dann hinter denen herlaufen, die Treppe hoch, bis auf den einen, der relativ weit vorne ist, bei diesem Gefühl 1000 Statisten, der noch auf den Knopf für den Fahrstuhl drückt. Der eine hat es noch versucht, wenigstens.
Die Frage stellt man sich in dem Film ja tatsächlich öfters. Wie haben sie das bezahlt? Zum Beispiel ganz am Anfang die Verfolgungsjagd quer durch diese Shopping Mall, wo wirklich alles gecrashed wird in dieser Mall, inklusive eines Schlagzeugs, das mal eben noch mit der Heckflosse mitgenommen wird.
Ja, der das ist ja auch billig gewesen.
Eine irre Szene.
Ja. Das war ein ehemaliges Kaufhaus, so wie ich das verstanden habe, dass sie dafür wieder hergerichtet hatten, also quasi wiedereröffnet hatten für diese Szene.
Und Fun Fact am Rande, das Schlagzeug, was kaputt gefahren wird, ist ein Pearl. Ja. Und der Schlagzeuger von den Blues Brothers ist Ludwig Endorser. Also
alles richtig immer.
Also so ein Pearl-Schlagzeug kann man schon mal kaputt fahren, wenn man von einer anderen Firma sein Schlagzeug für umsonst bezieht. Ne? Das geht natürlich.
Ja, aber das nimmt man, das hat dieser Film einfach diese Wahnsinns großen, echten, auch Action-Szenen halt. Dieser Film, finde ich, hat bei den Action-Szenen hat er totalen Comic-Relief-Charakter, weil es passieren Sachen wie, dass mit einem Granatwerfer auf die beiden geschossen wird, dass ein Haus mit denen drin einstürzt, aber es passiert keinem was. Es ist so total so, es hat so.
Wir müssen zur Arbeit.
Ja, Roadrunner Coyote-Style. Weißt? Man schüttelt's ab und die meisten feiern ja die Szene mit dem Raketenwerfer, wo die gute Carrie Fisher, Prinzessin Leia, mit dem Raketenwerfer auf die beiden schießt und die sich nur hinlegen, dann aufstehen und dann in das Haus gehen. Aber ich finde die Szene in dem Haus noch viel großartiger, in dieser kleinen Wohnung von Elwood, wo offensichtlich nur ein Bett ist, in dem Elwood schläft und es ist nicht genug Platz für zwei Schlafende, sondern einer muss sitzen.
Ja.
Und dann stürmt halt die Polizei, angeführt von John Candy. Und das Haus stürzt ein und man sieht es von innen, wie das Haus einstürzt, richtig mit, dass der Boden wegbricht und so. Das ist unfassbar geil gemacht gewesen.
Ey, du Ruine, das ist mein Bett.
Ja, genau. Ey, ich bin da total geflasht von, wie geil die diese Action-Szenen gemacht haben, die aber wirklich dann diesen Cartoon-Charakter irgendwie haben.
Genau, und wo die Telefonzelle neben dem Gastank steht und auch Mrs. Fisher mit dem Flammenwerfer draufhält, die beiden abgehen wie eine Rakete, wieder landen und sagen, ey, hier liegt mindestens für $7 Kleingeld.
Ja, Carrie Fishers Rolle wird ja in Deutsch, das ist ja die Attentäterin, wird sie ja nur geführt, im Original Mystery Woman. Sie ist ja offensichtlich eine Ex von dem guten Jay. Ne?
Aber das stellt sich dann später noch raus. Ja,
in auch einer fantastischen Szene mit so einem schönen Gewehr in so einem Kanal ist das, glaube ich. Ne? Ja, ein Abwasserkanal. Ja, genau. Ey, das ist so geil. Die Szene, wo er sie dann quasi so seine ganzen Ausreden bringt, warum er sie nicht angerufen hat. Ne? Ja, mein Auto wurde geklaut, ein alter Freund kam vorbei, es gab ein Tsunami, ein Erdbeben, eine Riesenwelle und so. Die Hälfte dieser Ausreden habe ich mir immer aufgeschrieben, um sie selber mal bringen zu können im richtigen Moment.
Ne? Ah, okay. Und konntest du schon, oder?
Ja, aber hat noch nie funktioniert.
Die Haie!
Oh, bitte, töte uns nicht! Bitte, bitte, töte uns nicht! Du weißt, ich liebe dich, Baby! Ich wollte dich nicht sitzen lassen, es war wirklich nicht meine Schuld!
Du mieser Mistkerl!
Ja, und dann kommen die ganzen Ausreden.
Es ist so fantastisch. Bei der Szene, da gibt es ja auch die Geschichte, dass der gute John Belushi, der ja leider schwer drogenabhängig war, was ihm ja auch zum Verhängnis wurde, 2 Jahre später, irgendwie eine Weile clean bleiben musste, weil das ja die einzige Szene ist, wo er ohne Sonnenbrille in dem Film zu sehen ist. Und man sieht, wenn er die Sonnenbrille abnimmt und man sieht so sein hell erstrahltes, fast kindliches Gesicht, ne? Also er sieht ja unfassbar kindlich aus in diesem Moment halt, ne? Allein wie er angestrahlt ist und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch einer der ganz vielen Momente, wo ich sage, da haben wir ein Riesentalent verloren an Drogen, oder?
Mit dem Typen.
Das ist wirklich ein Jammer.
Absolut.
Da gebe ich dir recht.
Schauspielerisch, musikalisch.
Ja, großartig. Wegen musikalisch, wenn wir ein bisschen noch zurückspulen jetzt, die Was ich ja besonders gern mag, ist die ganze Geschichte vorab, wie sie die Band wieder zusammenbringen dann wirklich. Mhm. Weil das ist ja großartig. Eine meiner Lieblingsszenen ist tatsächlich, wie sie in diesem Schickimicki-Lokal einfallen, um ihren Trompeter wiederzubekommen. Das ist einfach großartig, wie sie sich da in dieses Lokal setzen, irgendwie was weiß ich, Schrimps und Toast bestellen.
Ja, ja.
Und hier die komplette Gastwirtschaft aufmischen, inklusive ja. den Leuten am Nachbartisch hier nach dem Motto, mal schön hinten auf den Rücken hauen. Ne? Ja. Du, was willst du für die Trinen hier haben? Ich will das ganze Gesumse kaufen. Ne? Und so.
Ja, das ist großartig. Ja, genau, das ist doch auch ja mit Matt Murphy, der Gitarrist ist irgendwie, oder?
Ja, genau. Matt Murphy ist ja mit seiner Frau in so einem Soul Food Club.
Dann ja, genau.
Also die haben so
genau.
einen Schnellimbiss halt quasi.
Ja, Aretha Franklin.
Genau. Ne,
ja. Dann, ja. Was auch einen schönen Song ergibt, den sie dann halt singt, wo sie halt quasi so, die Story ist ja so ein bisschen, dass sie da der Boss ist halt. Ne?
Ja,
dass
definitiv.
Ihr Laden ist
ja.
und so. Ja. Und das ist, wow, oder?
Ja. Willst du wirklich wieder mit deinen weißen Rowdy-Freunden rumhängen?
Ja, ja, das ist alles, das ist super, wie er sie erkennt an der Bestellung.
Ja,
der hat einen trockenen getoasteten ein Brot ohne etwas drauf. Ah, Elwood. Genau.
Der andere will 4 gebratene Brathähne und eine Cola.
Jay, das sind die
Blues. Scheiße, die Blues. Scheiße, die Blues.
Das Geile finde ich auch, wie sie halt einfach mitgehen, wie sie dann in diesen Song einsteigen und selber diese Tanzmoves machen.
Ja,
das ist großartig. Das ist ja schon in dieser Szene da noch davor in der Kirche, wo der gute James Brown halt diese Erleuchtung den fabriziert, wo es halt eine legendäre Szene gibt, nachdem hier Reverend Cleophas James dann halt die sie erleuchtet hat und wo Jake da steht, angestrahlt und im Licht erleuchtet und man sagt nur die Band, Elwood, die Band. Und das ist das ist so fantastisch, wie die beiden in dieser Tanzszene wirklich sich nach vorne dancen und wirklich diese Szene bestimmen. Fantastisch.
Das macht riesen Spaß und dass Chaka Khan in diesem Chor als eine der Sängerinnen auftritt, das ist auch so ein kleines Schmankerl am Rande. Also großartige Szene. Und auch die Reaktion von Elwood. Ach, die Band? Ach, die Band! Das ist kein Schnall, wovon du sprichst. Aber ich tue mal so, als würde ich es verstehen.
Ich bin ja da jetzt da auch so in der Musik und nicht ganz so bewandert, aber sind diese Bandmitglieder, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt hier, die er hat, sind das tatsächlich, das sind wahrscheinlich berühmte Musiker, oder? Also alle, oder? Die in der Blues Brother Band in dem Film mitspielen, oder? Also Matt, Guitar, Murphy und so, die heißen ja wirklich alle wie ihre Rollen.
Das war damals die Crème de la Crème der Studiomusiker, die du dir engagieren konntest, wenn du ein Blues- und Soul-Album aufnehmen wolltest. Also Steve Cropper, Donald Duck Dunn hat einen eigenen Plattenlabel gehabt, lange Zeit, hat zum Beispiel Eric Clapton produziert, die ersten 4 oder 5 Platten.
Ja, hat auf der Wonderful Tonight selber an den Bass gegriffen.
Genau, es war live auf Tour mit Clapton, also und alles durch die Bank weg, wirklich, also wenn du die haben konntest damals, da warst du ganz weit vorne.
Das
haben die schon extra so gemacht,
Kein günstiger Film gewesen, glaube ich.
Das weiß ich, da bin ich mir gar nicht so sicher, weil die kamen ja hier von diesem Saturday Night Live, die beiden, und die waren ja musikalisch schon unterwegs. Und das Ding ist ja, hat ja vorher schon gebrummt. Also man kann das, nur mal um diesen Humor auch zu verstehen, es gibt einen Blues-Song, der heißt BB, also Biene. Und es gibt auf YouTube ein Video von Saturday Night Live, wo die Blues Brothers das spielen und John Belushi hat ein Bienenkostüm an. Mit Fühlern obendrauf und alles und versucht, diese Flickflacks zu machen auf der Bühne im Bienenkostüm. Ich weiß, muss mal schauen, wenn das irgendwo ist. Es ist einfach großartig.
Super. Genau.
Und ich denke mal, die waren schon bekannt und ich glaube, dass das nicht so groß Überredung gekostet hat, da zu sagen, Jungs, habt ihr Bock mitzumachen? Also, weil das waren. In Bayern sagt man immer eine gemachte Wiesen. Also das Ding, wenn du dabei warst, dann das war klar, dass das Ding irgendwo rutscht. Ne?
Ich finde es auch geil, dass der Film quasi so ein Teil des Plattenvertrags war. Das ist schon, und dass sie dann wirklich so ein Roadmovie gedreht haben, wo es irgendwie, es einen sinnvollen Grund auch irgendwie für die Musik gibt. Weißt du, wo die Musik kein Fremdkörper ist in der Story, dass die einfach nur ohne Grund anfangen zu singen, sondern dass es einfach ein Teil der Geschichte ist und irgendwie sehr generisch wird.
Also nicht wie in diesem Walt Disney Film, wo auf einmal ohne Vorwarnung losgesungen wird,
richtig,
wo keiner weiß warum.
Und du hast halt auch halt so zwei liebenswerte Drecksäcke halt, ne, die auf ihre super eigene Art halt
definitiv, ne?
Total liebenswert sind und die Diskussion alleine, dass das Bluesmobile so ein alter 1974er Polizei ausrangierter Polizeiwagen ist und er sagt, wie gesagt, was hast du denn gegen das Auto? Was hast du denn hier gegen das Auto?
Die Karre hier. Vollkommen idiotisches Ding. Wo ist der Cadillac? Der Caddy! Wo ist der Caddy?
Wer weiß?
Wer weiß?
Der Cadillac, den wir damals hatten, das Bluesmobil!
Ich hab's eingetauscht.
Du hast das Bluesmobil gegen die Schaukel eingetauscht?
Nein, für ein Mikrofon.
Für ein Mikrofon? Okay, das ist einzusehen.
Ja, typisch Musiker, ne?
Ja.
Ach so, ja, das ist einzusehen.
Ja, aber super ist, seine Kritik geht ja auch weiter. Er macht sich ja irgendwie eine Zigarette an und dann schmeißt er den Anzünder raus und dann sagt er, ja, was hast du denn im Auto? Kein Feuerzeuganzünder.
Ja, genau. Der Zigarettenanzünder ist im Arsch. Ey,
das ist so. Da kommt ja so eine ganz interessante Einlassung vom Elwood. Mhm.
Das klingt ganz ziemlich ein Anzug.
Das hat einen Bullenmotor auf 350 PS aufgeblasen. Hat Bullenreifen, Bullengetriebe und Bullenstoßdämpfer. Das ist ein Modell, das von katalytischen Konvertern gemacht worden ist. Läuft also mit Normalbenzin. Was sagst du jetzt? Ist das das neue Bluesmobil oder was?
Das gehört ganz in diesem Arsch.
Ja.
Das ist echt fantastisch. Und das Wort katalytischen Konverter an der Stelle, das ist das Allerbeste. Da müsste ich eigentlich noch mal ins englische Original reinhören,
wie sich das
verhält.
Ja, wahrscheinlich relativ ähnlich. Aber tatsächlich ist dieser Film auch so ein Zitatefeuerwerk irgendwie. Ne?
Ja.
Ich habe heute mich mit auf der Arbeit mit einem Kollegen darüber unterhalten und der fing auch sofort an und sagte auch gleich, oh ja, geil, wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs und
genau.
So. Und das ist so fantastisch. Auch schön fände ich den Satz. Also für mich, meine Mutter, mein Großvater, mein Vater, mein Onkel und für das Allgemeinwohl ist es meine Pflicht, dich zu töten. Und deinen Bruder.
Und deinen Bruder, genau. Oh
diese Eingrenzung danach noch, das ist so wie, du hast Hausverbot. Du, deine Kinder und deine Kinderkinder und die Kinder deiner Kinderkinderkinder für 3 Monate.
Ja, auch wenn wir ein bisschen hin und her springen, die liegen dann ja da beide mit der Nase im Matsch. Ne? Und Elwood guckt so auf, wer ist dieses Mädchen?
Genau, kein Problem.
Und er so, kein Problem.
Und das Gemeine ist dann eigentlich, er kriegt sie ja dann rum und setzt ihr so einen fetten Schmatzer auf und schmeißt sie in den Dreck und sagt, lass uns gehen.
Das ist so geil.
Das ist so geil. Böse.
Ja, auf jeden Fall. Auch schön ist so, es gibt ja auch schönes politisches Statement bezüglich, ja, wie sie zu Nazis stehen. Ne? Und das ist, finde ich, ehrlich gesagt, auch ein gar nicht so schlechter Umgang, den sie in dem Film predigen. Aber toll ist tatsächlich auch dieser erste Auftritt der reunierten Blues Brothers Band dann halt in diesem Country-Imbiss, wo sie sagen, ja, wir haben hier beide Musikrichtungen, Western und Country.
Ja, Bob's Country-Bunker.
Beides. Western und Country.
Country, das ist so geil, wie sie dann hinter diesem Käfig, hinter diesem Maschendrahtzaun spielen. Und das Herrliche ist das Publikum, also es ist sehr viel Statisten ja in diesem Film, die dann mit den Flaschen auf diesen Zaun werfen und jede Flasche zerschellt an diesem Maschendrahtzaun. Das hat mich immer wahnsinnig gemacht, weil das ja total unrealistisch ist, dass diese Flaschen alle kaputt gehen. Ne? Aber
und dann kommt meine absolute Lieblingsszene in diesem Film, wo die beiden am Mikrofon stehen, Intro und dann Sometimes it's hard to be a woman.
Ja,
das wäre. Da lache ich, obwohl ich den so lang kenne. Ich lache da jedes Mal Tränen und dann auch die Choreografie bei Stand by Your Man. Also
das
Stand auf dem Boden zeigen, bei Hände hoch, Your vorne zeigen, Man nach hinten zeigen. Ne? So also, geil.
Zwei Sachen. Einmal ist das fantastisch, wie das Publikum reagiert, dass die Paare sofort alle anfangen zu knutschen. Und das ist, ich habe letztes Mal, als ich den Backhauscast gehört habe und ihr davon geredet habt, ihr sucht jemanden für Karaoke. Ja. Dann bin ich bei dem Song bei euch.
Alles klar.
Wunderbar. In dieser Version Stand by Your Man.
Ich notiere. Moment.
Ja, aber glaub mir, mich wird das Publikum relativ schnell versuchen, runterzuholen. Wir haben da nicht viel Zeit.
Klaus, kannst du jetzt unter Frank Tequila kannst du schreiben?
Ja, genau, schreibe ich jetzt Gregor Stand by Your Man.
Ich habe mir diese Szene extra nochmal angesehen und genau wie du sagst, diese Choreografie, die sie da drauf haben.
Bestes.
Das ist minimalistisch, aber so wirkungsvoll, oder?
Genau. Und die ganze Truppe, die ganze Band muss mitsingen, auch die hohen Passagen.
Ja, ja.
Und da ist, das ist Hammer.
Das ist give you love him,
to
be proud of him.
Und es gipfelt halt in diesem geilen, das ist eigentlich dieses Konzert für relativ wenig Geld spielt, $200. Und der Typ, wenn der Barbesitzer kommt, der ja zwischendurch den Strom ausgeschaltet hat und sagt so, ja, eure Gage sind $200. Leider habt ihr für $300 Bier getrunken. Und wie geil, sie versuchen sich rauszureden. Wir haben gedacht, dass das ja irgendwie für die Band umsonst ist.
Das Erste war frei.
Aber da ist der Typ.
Hank Williams-Song.
Ja, aber wenn Jake sagt, ja, dann gehe ich mal kurz raus und werde mal bei den Jungs eine Sammlung machen. Und wenn er sagt, weißt du was, ich werde dir sehr verbunden. Das kennt ihr doch wahrscheinlich als Musiker, oder? Es ist so geil. Ich gehe mal kurz raus und mache eine Sammlung bei den Jungs. Und weißt du was? Da wäre ich dir sehr verbunden, Mann. Ihr seid gar nicht die Good Old Boys. Auch, das ist auch so ein Name. Ich kann mir echt vorstellen, dass es so gegeben hat, dieses, oder?
Good old wahrscheinlich, jeder Dritte in Nashville irgendwo.
Ja, Sicherheit.
Good Old Boys.
Ja, wir haben hier beides. Country und Western.
Ja, es ist halt bei dem Film wirklich auch, dass er von diesen Kleinigkeiten lebt, auch wo sie reinkommen in diese Bar, in diesen Bob's Country Bunker und er so, ja, da oben könnt ihr eure Pedal-Steel-Gitarren hinstellen und die Musiker gucken sich alle an. Pedal-Steel-Gitarre? Kein Schwein spielt bei denen eine Pedal-Steel-Gitarre, weil das dieses typische Western-Musikinstrument ist. Das ist halt irgendwie cool gemacht, ja.
Ja, man merkt, dass das von Leuten ist, auch die halt wirklich Ahnung davon haben. Ne? Also mir als Laie, ich hätte gedacht, ja, okay. Das ist aber schön,
dass sie auf
solche Sachen geachtet haben.
Ja. Und das ist tatsächlich, wie du sagst, das ist ein Zitatefilm. Und das Schlimme ist, jetzt Klaus und ich kennen den schon so lange, dass wir, ich glaube, teilweise auch vergessen haben, dass Zitate oder Dinge, die wir benutzen, tatsächlich aus dem Film stammen, wie dieses, ja, sicher.
Ja, sicher.
Ja, genau.
Ja. Das sagt ja Elwood zu Twiggy, also Topmodel der damaligen Zeit, die an eine Tankstelle fährt und vollgetankt haben will. Da guckt er so, ja, sicher. Soll ich auch da vorne die zermatschten Fliegen wegmachen?
Ich wollte es gerade sagen.
Die gehörte auch zu denen, die ich googeln musste, weil sie im Abspann, im Twiggy. Ja, so ein Abspann, wo alle Schauspieler, oder eine kleine Rolle hatten, ja mit Namen nochmal eingeblendet werden. Mhm. Und da sie halt als einblendungswürdig erachtet wurde, habe ich dann, wer ist das? Also, weil mir die gar nichts gesagt hat. Der Name so, aber ich hätte jetzt auch gedacht, Mensch, erst im ersten Moment habe ich gedacht, auch schön, dass sie auch der Prostituierten eine, und dann habe ich gemerkt, es ist gar keine.
Ich versuche einen wackeligen Vergleich, das wäre, als wenn heute irgendwie Heidi Klum da aufgetaucht wäre oder so.
Ach, weißt du, war echt so groß?
Ja, die war groß.
Okay.
Das war so das Ideal, wenn du ungefähr so rumgelaufen bist, dann war alles tutti.
Okay. Was bringen wir denn noch immer? Elwood und Jake dann in den Palace Ballroom ja einbrechen müssen, weil sie nicht anders reinkommen und durch die Damentoilette den Palace Ballroom betreten.
Genau. Genau. Guten Abend. Guten Abend.
Das ist ja, ja so sehr unseres, ja. das glaubt man ja gar nicht.
Und du merkst es nicht mehr, dass du es tust.
Nein, genau. Ich glaube, und das ist auch unseres.
Scheinbar, die kriegen wir nie voll.
Das stimmt, ist ja eine Scheune, Möw, die kriegen wir nie voll. Das haben wir, wir machen ja auch immer noch Musik zusammen, zwar seltener wie früher, aber wir haben eine Zeit lang sehr viel Musik miteinander gemacht. Und ich glaube, das war jedes Mal, wenn wir irgendwo in so einen Laden reingefallen sind, oh, das ist eine Scheune, Möw, die kriegen wir nie voll.
Mehrzweckhalle Mönchengladbach. Genau. Oh, das ist eine
Scheune, Möw. Ja, was auch toll war, da sind auch sehr, sehr viele zeitgenössische Anspielungen drin gewesen. Einmal, es gibt da so einen Bürgermeister, der immer wieder erwähnt wird, hier Richard A.J. Daly, der wird immer wieder erwähnt und das war wohl einer, der massiv im Vorfeld gegen diesen Film, also versucht hat, Dreharbeiten verbieten zu lassen. Mhm. Und das haben sie halt irgendwie dadurch so ein bisschen persifliert, dass sie ihn immer wieder in dem Film dann erwähnt haben. Und da halt diese Nazis, die Partei der amerikanischen Nationalisten, die American White People Party, die war wohl zu der Zeit auch tatsächlich in Amerika sehr groß und hat vor allen Dingen auch irgendwie gerade tatsächlich sich das Recht vor Gericht erstritten, irgendwie demonstrieren zu dürfen oder überall demonstrieren zu dürfen, was auch in dem Film halt nochmal so ein bisschen so ein Statement abgegeben wurde.
Ja.
Was dem Film sehr gut steht, finde ich.
Ja, das ist auch absolut so. Und auch um die so vorzuführen, wie die komplett alle von der Brücke ins Wasser runterspringen, durch Straßenabsperrungen fahren und natürlich die Karre hinten über die nicht fertiggestellte Brücke schießen.
Das ist eine der besten
Action-Szenen. Um einen Riesenkrater in einer Straße zu verursachen und das Beifahrzeug natürlich genau in diesen Krater hineinfährt. Ne?
Es ist tatsächlich für die Jüngeren unter euch Hörer, also das hat so ein bisschen Speed an, weil sie haben da halt eine Verfolgungsjagd, man wird halt gejagt von Nazis und da ist halt eine Brücke, die nicht fertig ist und das Bluesmobil bremst im letzten Moment ab und es hängt schon halb über der Brücke und um da wegzukommen, versucht man zurückzufahren und dann einen Salto mit dem Auto zu machen. Was offensichtlich ein Spielzeugauto ist, was sie geworfen haben. Ja. Dann aber ein Colt für alle Fälle mäßig über das Nazi-Auto rüberspringt. Die Nazis schaffen es aber nicht mehr, fahren halt über diese in den Abgrund, aber landen auf einmal in einem tiefen Fall über der Stadt.
Also, ich habe sie immer geliebt,
deutlich höher.
Sie sind deutlich höher als die Brücke.
Höher als diese Brücke und sind mitten in einer Großstadt und fallen einfach. Sie haben diesen Stunt zigmal gedreht, weil sie beweisen mussten, dass sie den kontrollieren können, um dann ihn drehen zu können, was ich auch sehr witzig
finde. Ja, auch bescheuert.
Ja, pass auf. Ja, damit sie. Ne? Ja. Und bei diesem Stadt gibt es halt das Auto mit den Nazis, fällt dann halt runter in die Schluchten der Stadt und der Kollege, sein Sturmbannführer, sagt zu ihm: Ich liebe Sie, mein Führer.
Ja. Das ist
der Blick von dem Typen, dass der hier Henry Gibson, der den Chef-Nazi spielt, dieser angewiderte und überraschte Blick von ihm, angesichts dessen, dass er wahrscheinlich gleich tot ist, ist so fantastisch, weil das im Moment ja offensichtlich schlimmer für ihn ist.
Ja. Und vor allem, man muss sagen, die haben das wirklich gedreht. Das heißt, das ist keine Computeranimation oder irgendwas. Die haben dieses Auto genommen, mit dem Hubschrauber in die Luft gehoben und fallen lassen.
Ja, wie gesagt, ich hätte den Versuch gefilmt und hätte ich dann gesagt, oh nee, brauchen wir doch. Ich finde es sehr witzig. Es gibt so eine Blu-ray Special Edition von dem Film, da sieht man, dass sie das irgendwie fünfmal, diesen Absturz machen mussten, also diesen Fall machen mussten, um der Behörde zu zeigen, dass sie es kontrolliert hinkriegen. Und dann beim sechsten Mal war das die eigentliche Aufnahme. Ich hätte dann doch schon den Versuch gefilmt.
Natürlich.
Geklappt hätte, oder?
Ja, weiß ich nicht, wie teuer der Film damals war. Ne?
Also ich habe das Gefühl, auch wenn da wahrscheinlich viel Freunde und wie ihr schon sagt, alles so eine Gang und so drin war, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Rest allein aufgrund der Vielzahl der Statisten und der krassen, wirklich beeindruckenden Action-Szenen, die es teilweise gibt, Stichwort das Haus bricht zusammen, dass das so günstig gewesen sein kann. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Gibt es keine verlässlichen Zahlen im Netz irgendwo, was das Ding gekostet hat? Also ich habe nichts gefunden.
Ich habe immer in Kombination den Hinweis auf $5,000 Steuerschulden gefunden.
Ja,
genau. Aber ich gehe mal nicht davon aus.
$5,000-Film, ist ganz klar.
Ja, also ich sag mal so, es gibt bestimmte Sachen, die halt ein bisschen schwer ein bisschen schwer auch zu ergoogeln sind, weil sie halt so generische Namen und so manchmal haben. Und ja. Also ich gebe euch mal einen Tipp. Ich habe mal versucht, den Film, den Soundtrack zum Film Blow im Internet zu finden. Und ich habe eine Menge gefunden. Aber
du solltest das Wort Blow nicht in Google eingeben.
Ja, und das Blind Behind the Light hat eine Weile gedauert, bis ich es gefunden habe. Sagen wir es mal so. Auf jeden Fall hat der Film 115 Millionen eingespielt, was definitiv so zu der Zeit sehr ordentlich gewesen ist. Aber ich habe kein wirklich verlässliches Produktionsbudget gefunden, nur mal so eine Schätzung, aber die ist allerdings okay. Eher so bei, na, so bei 10 Millionen in etwa.
Okay.
Auf jeden Fall war der ein Riesenerfolg halt. Das wäre mit Sicherheit auch noch, hätte es mit Sicherheit noch eher eine Fortsetzung gegeben, als es dann in Wirklichkeit eine Fortsetzung gegeben hat, wenn halt John Belushi nicht gestorben wäre 1982.
Also ja, ich habe jetzt mal eben bei Google einfach Budget Blues Brothers Movie eingegeben. Mhm. Und die erste Zahl, die mir hier ausgespuckt wird, sind 30 Millionen US-Dollar.
Okay.
Jetzt weiß ich, müsste ich weiter recherchieren, ist das der von 2000 oder ist das der 1980er Film? Aber ja.
30 ja. Millionen. Hört sich ein bisschen viel an für 1980. Ja. Aber kann, also selbst wenn das haben sie trotzdem ordentlich Gewinn gemacht halt mit diesem Film. Ne? Das darf man, also das auch zu Recht natürlich, ne? Definitiv. Also, und das Gute ist, sie haben ja wirklich etwas Gutes getan, indem sie dann noch am Ende das Waisenhaus gerettet haben. Genau. Ach, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Diese ganze Sequenz mit dem Waisenhaus am Anfang des Films, was ja im Prinzip so der Auslöser ist, dass sie, das muss ich noch ganz kurz ansprechen.
Ja, klar.
Am Anfang, der Film beginnt ja mit der Freilassung vom guten Jake, ne? Wie er dann über den Gefängnishof geführt wird und dann seine Sachen ausgehändigt bekommt, übrigens von John Landis, dem Regisseur, der da den Typen spielt, der ihm seine Sachen gibt. Und da gibt es diese herrliche Szene, wo er sagt, so was sie hatten, ein unbenutztes Kondom, dann holt er sich den Stift raus, ein benutztes Kondom. Und vorher wird ihm gesagt, dass er nicht über die Linie treten darf. Und er unterschreibt dann dieses Papier zur Aushändigung seiner Sache, indem er sich vorbeugt. Also die Füße bleiben hinter der Linie, aber er hängt halb auf diesem Ausgabeboard halt. Das habe ich damals schon so cool gefunden, dieser Moment.
Das könnt ihr alle bei der Post selber mal ausprobieren. Da gibt es auch diese Linie.
Diese Linie, ja.
Ja, genau.
Hinter der Linie bleiben.
Dann von da aus versuchen zu unterschreiben.
Ja, aber es führt dann ja zu der Freilassung von ihm. Also Elwood holt ihn raus mit dem Bluesmobil ab. Und der Moment, wenn das Tor geöffnet wird und Jake im perfekten Sonnenlicht da steht, das ist so eine so ikonische Szene, finde ich.
Ja,
das stimmt. Ich habe mich gefragt, das kann ja noch nicht mit Computereffekten gewesen sein. Wir haben das müssen die 5 Sekunden perfektes Licht gewesen sein.
Ich denke, die haben gewartet wahrscheinlich.
Ja, oder?
Ja, einfach immer und immer wieder gewartet.
Das ist so ein vor Sonnenaufgang oder vor Sonnenuntergang Licht, ne? Irgendwie so die letzten Minuten des Tages oder die ersten Minuten des Tages oder irgendwie sowas, ne?
Ja gut, da die restliche Fahrt dann im Dunkeln verbringen, würde ich sagen, ist es abends.
Okay, ja, stimmt.
Weil die ja dann da auf dem Parkplatz ist ja schon Nacht. Ja, aber stimmt, das ist eins mit so der schönsten Filmbilder, sag ich mal so.
Ja.
Finde ich auch, wie er dann da steht, in dieses Gefängnistor geht auf und das Licht von hinten. Ja, und dann natürlich auch passend zur Musik die Einblendung und auch dann die Umarmung, dann die auch genau auf Takt von der Musik dann läuft. Also das ist auch einfach großartig gemacht.
Es ist oft versucht worden, so ein bisschen zu persiflieren, aber ist nie erreicht worden, finde ich.
Ja.
Das ist wirklich ikonenhaft, die Szene.
Ja, und das mag ich an dem Film auch, wie die beiden Brüder miteinander auch umgehen. Ne? Trotz diesem Ganzen war es so, also schon ein rauer Ton, aber zum Beispiel gerade, wo du sagst, es in der Wohnung von Jake, wo es nur das eine Bett gibt und von Elwood und Jake legt sich da rein und er schimpft zwar und hey, das ist mein Bett und so, aber er deckt ihn dann doch zu. Noch am Ende.
Ja, ja.
Deckt ihn zu und versucht irgendwie auf dem Stuhl klarzukommen.
Ja, aber
so, da übernachten kann und so.
Ich kenne das ja auch das so von meinem Bruder her. Also im besten Fall ist das ja eigentlich die Bruderbeziehung, die man hat irgendwo. Ne?
Ja.
Man streitet sich auch, aber im Zweifelsfall deckt man den anderen dann trotzdem zu halt. Ne?
Ja, genau, ja.
Und das ist wirklich.
Ja.
Oh, jetzt habe ich wirklich, es ist echt schade, dass. Dass das nicht mehr wurde. Habt ihr eigentlich, ihr kennt den zweiten Teil sicher, oder?
Nein.
Den habe ich einmal gesehen auf Video, aber das.
Ich habe ihn noch nicht gesehen.
Soll ich es kurz aber machen?
Erzähl ja, mach ruhig, mal kurz, erzähl ruhig mal drüber.
Ich mache es kurz. Ich mag nicht, wenn Kinder altklug daherkommen und in Filmen mitspielen. Oh. Mhm. Das ist nur ganz kurz zusammengefasst.
Ja, kann man.
Ansonsten
kann man
hätte er funktionieren können, weil ich fand jetzt, das war John Goodman als Jake Blues Ersatz, sage ich mal. Ja, fand ich ganz cool besetzt. Ja. Dan Aykroyd hat gepasst, die Band war auch okay, aber ich weiß, mit dem kleinen Jungen dazwischen, das habe ich irgendwie nicht so richtig parsen können. Irgendwie, das hat mich so.
Ja. Ja. Der war definitiv der größte Fremdkörper.
Ja.
Ansonsten, ich habe ihn mir auch angesehen, aber ich habe es einfach auch bei dem Film, ich habe es da nicht mehr so gespürt halt. Ne? Also bei dem Film, da spürst du in jeder Szene das was Großes. Ja. Ne? Da ist so wie der erste Ghostbusters-Film und so. Da hat irgendwie alles gepasst. Da sind Leute zusammengekommen und da ist so, hat Magie gewirkt halt. Ne?
Ja.
Und das hast du, also bei dem zweiten, ich habe ihn auch allerdings nur einmal gesehen vor ein paar Jahren, wo ich mir dachte, oh Mensch, hier, guck mal die Fortsetzung. Und nee, da habe ich es nicht gespürt.
Ja, es ist die typische Fortsetzung, die halt manchmal vielleicht nicht nötig gewesen wäre.
Ja, ja.
Das wäre, wenn du Titanic 2 drehst oder irgendwas.
Ja, das besser später als nie, so würde ich ihn nennen. Besser, besser später als nie. Ja, aber es ist natürlich echt großartig. Ja, und bei der Film endet ja im Prinzip, indem sie es schaffen, in dieser Bank, ich habe das vorhin ja schon beschrieben, diese $5,000 einzuzahlen. Und diese Szene wirklich, man sollte die einmal die Woche gucken, finde ich. Wenn sie da diesen Fahrstuhl in dieser Bank hochfahren und wirklich diese gefühlt 1000 Statisten hinter denen herlaufen mit diesem inklusive auch dem Abseilen von den Dächern und den Scharfschützen, wo du denkst, Alter, was denkt ihr denn, was die beiden für Typen sind? Also du hörst ja auch immer so Funksprüche, wo die Anwendung unnötiger Gewalt bei der Festnahme der besagten
durchaus Brothers
ist ausdrücklich genehmigt worden. Also das sind ja schon, da denkt man auch, was glaubt ihr denn, was das für Typen sind? Und ja, und wenn sie dann oben ankommen bei diesem Büro, wo sie dann halt die Steuerschuld bezahlen können, und du denkst so, oh, jetzt sind 1000 Leute hinter dir her, was hast du natürlich? Ein schönes Schild, wo draufsteht, Back in 5 minutes.
Ja. Ja.
Und die beiden bleiben erstmal stehen und warten.
Ja, genau.
Dann kommt Steven Spielberg in
Finanzamt. Ja. Das ist so geil. Ne?
Ja, und sie zahlen das Geld ein gegen eine kleine Quittung. Und dann drehen sie sich um und wirklich der ganze Raum ist voller Gewehre, ja, die auf sie
gerichtet haben. Und dann klicken die
Handschellen. Das macht direkt Klick. Ja,
ja, und dann endet, dann bist du eigentlich wieder da, wo du angefangen hast, im Gefängnis. Nur diesmal ist die ganze Band halt im Gefängnis, die den ich denke, unsterblichen Klassiker Jailhouse Rock spielt.
Ja.
Und das ist, also, wenn ein Gefängnisaufstand, dann so, oder?
Definitiv, ja. Ja, das ist halt mit so viel Liebe zum Detail auch gemacht. Also auch die Songauswahl und so, auch, das ist wirklich.
Ja, toll, ja, die Tanzchoreografie, ja, ne? Und überleg mal, die ganzen Statisten, die da diese Tanzmoves auch auf den Tischen und so machen. Also, das muss ja ewig lang gedauert haben, das einzustudieren. Das ist ja nicht einfach nur ein ausrastendes Publikum. Das finde ich halt auch so toll. Weißt ja, du, das ist nicht einfach nur in so anderen Rockfilmen, ist es halt meistens nur so eine ausrastende Crowd, Fans, die bejubeln und was ja im Prinzip, böse gesagt, jeder fast sofort könnte. Sondern das ist ja wirklich eine einstudierte Tisch A macht das, Tisch B macht das. Und das ist, boah. Ist echt fantastisch, wirklich. Kann man gar nicht oft genug sagen.
Oder auch Ray Charles als Musikladenbesitzer.
Ja.
Zu besetzen als erstes.
Ja.
Auch eine sehr schöne Szene, wo der kleine schwarze Junge versucht, die Gitarre zu klauen und Ray Charles zieht eine Pistole und schießt genau passend neben den Hals von der Gitarre. Ich meine, ist kein großes Geheimnis, dass der Mann blind war eigentlich. Das ist so Selbsthumor, der da drin ist.
Die Gitarre war eine, genau, Stratocaster.
Eine Stratocaster, genau. Und dann noch der coole Satz, wo es dieses Keyboard, um das es dann geht, kaufen, so, auf Pump natürlich, wie immer. Ja. Und Ray Charles so, ja, die schwarzen Tasten sind quasi umsonst. Ich meine, das ist schon einfach cool.
Ey, da ist keine Action in dem Piano.
Ja.
Ich glaube, da war eine Menge Action in dem Piano.
Genau. Und danke, Shake Your Tail Feather, ganz, ganz toller, genau, Song. Da ist auch eine schöne Tanzchoreografie dann draußen.
Ja, stimmt.
auf dem Platz. Das ist auch richtig, richtig gut gemacht. Also
genau,
das
und sind alle super. Ja. Da tanzt ein Schauspieler mit, der später beim A-Team berühmt wurde.
Ah ja, siehst du?
Ernsthaft? Wer?
Ja, der große Schwatte mit den vielen
Gold. Ach, Mr. T? Mr. T.
Ja,
genau. Ernsthaft?
Ja.
Wer ist denn das, prüfe ich nach? Der ist echt denn?
Ja.
Echt denn?
Ja.
ja. Siehst du, musst du doch noch mal gucken.
Das ich mir gar nicht. Das ist ja, das ist ja geil. Da, und ich dachte, ich kann jetzt noch sowas wie mit, ich habe mir noch so technische Sachen aufgeschrieben, dass aufgrund dieser Fallszene aus dem Hubschrauber brauchten sie eine Sondergenehmigung des Bundesluftfahrtbehörde. Ja. Und das war das Aufwendige, warum sie das machen müssen. Aber dass Mr. T dabei ist, ist ja ungleich spektakulärer. Ja, überhaupt auch die Verfolgungsjagd, in denen die anderen Polizisten beteiligt sind, ne? Wo die dann halt einfach in die Autos reinrasen und so. Genau. Das ist echt.
Das sind doch so Mikrofon haben. Genau, in welchem Wagen sind wir? 55. Hi, wir sind in Wagen 55 und wir stecken in einem LKW. Ich kann es einfach nicht fassen. Das ist so geil.
Oh, herrlich. Die haben meine schöne Uhr kaputt gemacht.
Ja, genau, das kommt ja gleich zweimal, ne? Ja,
das ganze Kaufhaus liegt in Schutt und Asche und er schaut auf seine Uhr. Die
haben meine schöne Uhr kaputt gemacht. Und das sagt er ja nochmal, als die mitten in Chicago da gecrashed sind.
Ja, genau. Mann. Ich kann nicht glauben, dass es schon wieder diese Mistkarre ist.
Stimmt, ja. Stimmt.
Oh ja, das ist auch schön, wo die vor den Good Old Boys fliehen. An so einem Werbeschild vorbeifahren, wo die Polizeistreife hintersteht, nämlich die beiden Polizisten, die auch auf der Suche nach den Blues Brothers sind, die direkt die Kiste erkennen, starten, losfahren und volle Pulle in das Wohnmobil von Bob's Country Bunker samt Good Old Boys reinrauschen.
Genau. Ja, aber auch das ist das, was ich vorhin mit so Cartoon-mäßig meinte.
Ja, ne?
Schwerer
ja.
Unfall, alle genau. Kommen sie unverletzt raus.
Ja.
Da ist keiner, der gestorben ist, keiner, der bei der Schießerei und was da so los ist an Unfällen und Schrott und ey, da hätte sonst was passieren müssen. 1000 Tote gefühlt
genau.
Halt. Ja. Und keinem passiert etwas.
Und das ist auch so ist ja auch so geckig in dieser Szene, dass in dem Alkoven oben aus dem Fenster dann vier der Bandmitglieder, siehst du so die Gesichter in dem Fenster, wie die oben aus dem Fenster gucken und der Verfolgungsjagd beiwohnen. Das ist wie im Comic. Das ist super geil. Das ist wirklich cool.
John Landis ist ja halt auch ein echt faszinierender Regisseur. Also er hat ja wirklich schon großartige Filme gemacht halt, ne? Aber das ist mit Sicherheit einer seiner besten Arbeiten. Und ich bin ganz beschämt, du hast total recht. Er hat tatsächlich Mr. T, der war der sogenannte Guy on the Street, uncredited genau. In Blues Brothers. Das war sein erster Job. Ja. Noch 2 Jahre vor Klabberlang in Rocky 3. Und bevor er bei den Chipmunks sich selbst spielen
durfte. Ist doch super witzig.
Noch ohne Kissen.
Super witzig.
Ey, total. Ja. Total. Oh, John, hättest du mal die Finger von den Drogen gelassen.
Mhm. Das ist was es da nebenbei auch gab, weil ich weiß ja, dass das Gregor ja auch so ein bisschen in die Nerd-Ecke gehört. Es gab auf Nintendo, auf dem allerersten gab es ein Spiel, Blues Brothers auch. Ein
Nintendo-Spiel.
Okay. Ja, und zwar war das so ein Jump and Run. Das heißt, so ähnlich wie Mario, ne? Und da musstest du Noten einsammeln und Schallplatten einsammeln und dann hattest du irgendwo am Ende von jedem Level hattest du so eine Musicbox und wenn du genug Schallplatten hattest, dann durftest du die da auflegen und dann kam irgendein Lied von den Blues Brothers. Aber über diesen, was war die erste Nintendo, 8-Bit, 16-Bit, schieß
mich,
weißt du besser genau. Wie ich. Genau,
ja.
Und, aber dann genau in der Qualität, was der Chip halt so hergab, kam dann hier irgendwie Give Me Some Loving oder irgendwas.
Ach, wie süß.
Ja, also da sind, und das Tolle toll. War damals, ja, das Tolle war an dem Spiel, das konntest du damals schon zu zweit spielen. Das heißt, du konntest entweder den Computer einen von den beiden Figuren spielen lassen und selber eine, oder du konntest zu zweit. Das heißt, einer konnte Jake, einer konnte Elwood spielen und du musstest immer zusammen das Ziel auch erreichen.
Schön.
Gibt's auch Videos auf YouTube von. Und das habe ich damals gehabt. Das war eins der Spiele, wo ich 2 Semester, die ich eigentlich in Kassel hätte studieren sollen, mit
Kassel, ja, ja. Die Stadt, wo es nur bergauf geht.
Ja, genau.
Also nichts zu essen.
Das und nichts zu essen. Hey, es war echt ein traumatisierender Abend. Wie kann es denn sein, dass ich aus einem Hotel zu einem Hotel gehe, bergauf, aus dem Hotel rausgehe und auch bergauf gehen muss? Ja. Das ist doch gar nicht möglich, normalerweise.
Ohne was getrunken zu haben.
Ja. Das ist in Kassel wie mit den Treppen in Hogwarts. Da muss man aufpassen.
Ja, ich hab's ja bei der letzten Time-Match letztes Jahr geschafft, auf der Anfahrt nach Kassel im Zug schon zu scheitern, weil ich im falschen Zug gelandet bin und dann wieder zurück nach Göttingen fahren musste. Und ich habe es von hier eine Stunde weit. Also diese Stadt möchte nicht, die fühlt meine Anwesenheit, glaube ich, wenn ich mich nahe. Nee,
die fährt ja automatisch die Schutzschilde hoch, wenn du kommst.
Ja, ja, und auch, du weißt, mein größter Feind, sanfte Steigung.
Sanfte Steigung.
Ich habe übrigens nochmal geguckt, ich bin ja auch so latent eigentlich auch so ein Dan Aykroyd-Fan. Ne? Ja. Also ich mag ja auch, also gerade die Ära von ihm, so die frühe bis Mitte der 80er Jahre halt. Ne?
Schlanke Ära. Die schlanke Ära.
Ja, ja, wo er, genau, die schlanke Ära, genau. Da hat er ja nicht nur Ghostbusters gemacht und so, sondern auch mit John Landis die Glücksritter.
Ja. Oh ja, mit Eddie Murphy zusammen, oder?
Die Glücksritter ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich finde den so fantastisch. Ich bin Agent Orange, Mann. Ne? Es ist, ey, du willst dich mit mir anlegen? Mit mir? Hier in Zelle 3. Das ist auch so ein Zitatefeuerwerk. Und sie hat, in den Glücksrittern gibt es die beste Ermittlung, die ich jemals gesehen habe im kriminalistischen Bereich. Man hebt eine Hand und die andere Hand in die Tasche des Nachbarn. Somit hat es eine Durchsuchung gegeben. Ja. Ach, herrlich.
Gibt's ja, gibt's noch hier Schlappe Bullen beißen nicht, heißt der.
Ja.
Das ist mit Tom Hanks zusammen.
Ja, stimmt.
Den finde ich auch cool, wo sie ihrem Chef erzählen, was sie erlebt haben und die ganzen Drogenpillen auspacken und hast du nicht gesehen und die zeigen, wie sie mit Schafsfällen getanzt sind. Also wer den mal sehen kann, ich finde den auch lohnenswert. Der
ist, ja, das der ist auch sehr, das, sehr wo, cool, er, ja. wo er diesen absolut stocksteifen Polizisten genau. spielt. Ne?
Sie ist eine Jungfrau.
Ja, wo er dann fährt das Auto und Tom Hanks Charakter sagt immer zu ihm, jetzt gib doch mal Gas und er sagt, nein, ich fahre so und so viel mal in die Stunde, das ist der exakt beste Spritverbrauch, der Steuerzahler hat das Recht, mir diesen Vortrag hält, der Steuerzahler hat das Recht, dass sein hart erarbeitetes Geld von mir im Staatsdienst ordnungsgemäß und sinnvoll verwendet wird. Ey, das ist, ich muss jedes Mal so über ihn lachen, wenn er stocksteif dieses Nein, 65 Meilen die Stunde sind die exakt beste Geschwindigkeit, um das war ja die Schlagzeile von ihm, ja, aber das war wirklich,
ey, was da war immer noch die Coneheads, hätten wir auch noch im Angebot.
Ja, die Coneheads waren dann schon, das war dann schon so,
da ist er schon älter, ne?
Coneheads waren 90er, meine ich, oder?
Okay, weiß ich nicht.
Meine, die Coneheads, waren die Coneheads 80er?
Ja, die fand ich aber auch cool irgendwie.
Das war mit den Köpfen, mit den Aliens. Ne? Das muss 90er gewesen sein. Da hat nämlich Elisa Milano aus Buffy hat da seine Tochter gespielt. Das kann.
Ach, die
das
schon wieder.
Kann, die, genau, das kann. Coneheads war 93. Das war ja. Den habe ich damals auch nicht gesehen. Da war ich wahrscheinlich ganz oft in Mrs. Doubtfire.
Ach so. Ja, gut, das ist natürlich auch.
Ja, aber Dan Aykroyd, war super und klar, mit Blues Brothers hat er sich definitiv eine Legende geschaffen. Der macht ja heute auch noch, also die Band existiert ja in gewisser Weise fort mit wechselnder Besetzung. Ne, die gibt es ja irgendwie immer noch, soweit ich das richtig verstanden habe. Ne? Also es ist ja mehr so eine Marke, ne?
Die Band gibt's noch. Dan Aykroyd macht, glaube ich, auch noch Musik. Und das kann man auch mal sagen. Also wer die Blues Brothers Musik ein bisschen im Ohr hat, die Mundharmonika hat Dan Aykroyd tatsächlich selber gespielt. Also das ist nicht irgendein engagierter Musiker, sondern der kann das.
Der macht das.
Also, der kann das wirklich. Also,
Rolling.
Ja, das ist schon.
Ich meine, neben den Blues Brothers Songs ist dieser Film natürlich wirklich eine Hommage an die großen Blues- und Soul-Größen. Also Ray Charles haben wir ja eben schon erzählt. Dann kommt John Lee Hooker live vor. Und zwar wirklich live, weil er sich geweigert hat, für den Film irgendwie auf Playback zu spielen. Dann Aretha Franklin. Dann finde ich auch ganz großartig Cab Calloway mit Minnie the Moocher. Das ist ja fantastisch. James Brown haben wir eben auch schon mal dazwischen gehabt. Das ist ja wirklich eine Hommage an diese Damen und Herren, das ist einfach fantastisch. Genauso gehört sich das auch. Mhm. Also wirklich, dann ist das auch wirklich ein würdiger Blues und Blues Brothers Film. Und John Lee Hooker in so einem Film zu haben, also da kann man ja fast, den kann man ja fast gleichsetzen mit Größen wie Robert Johnson oder so. Das ist ja einfach enorm. Ne, für mich als auch Musiker und also ich spiele ja nicht nur Schlagzeug, ne? Und wirklich Blues-Fan ist es natürlich großartig, so jemanden in so einen Film zu kriegen. Ja.
Das ist echt, das ist also wirklich
toll. Das ist richtig toll. Ja.
Gibt es eigentlich in diesem, also so, weil du gerade gesagt hast, so Hommage an Bluesmusik, gibt es eigentlich noch andere Filme, so, die so stark diese Musikrichtung gefeiert haben wie Blues Brothers? Also andere Musikfilme,
die. Ja, jetzt so in die Richtung spontan. Mir wird da vielleicht Roadhouse einfallen. Da spielt ein fantastischer Musikant, ein blinder Gitarrist, Jeff Healy.
Mhm,
genau. Spielt da auch live. Und ja, da habe ich jetzt aber die restliche Mucke nicht so auf dem Schirm, die es da hat noch.
Ja, es gäbe noch den Film Crossroads, heißt der. Das ist so ein Crossroads Battle mit zwei Gitarristen, wo einer vom Teufel besessen ist. Ja. Der vom Teufel besessenen, den Schauspieler kenne ich nicht, aber der Mensch, der die Gitarrenspur eingespielt hat, ist Steve Vai. Das mag jetzt nicht jedem was sagen, war aber lange Zeit der erste Haus- und Hofgitarrist von Frank Zappa. Also okay. Der es auch wirklich kann. Und ansonsten Musikfilme, jetzt nicht Blues, aber Soul, was ich noch relativ gut finde, ist die Commitments, die auch so ein bisschen die diese alten so Mustang Sally, was weiß ich, Mr. Pitiful, Hey Bartender, so das Zeug nochmal so auf die Schiene gebracht haben, dass die Leute auch wieder so ein bisschen da diese alte Soul-Geschichte sich mal angehört haben. Commitments ist so Irland, irgendwelche Jugendliche, die Langeweile haben und wollen eine Band gründen. Also lohnt auf jeden Fall auch zu schauen. Das ist sehr, sehr cool.
Okay.
Gute also, Musiker auch dabei.
Habe ich mir gerade schon mal notiert. Ja. Ich habe kürzlich den aber das ist ja nicht sowas, aber ich habe den Film, ich habe den Ray-Film kürzlich gesehen.
Ja. Mit, die Biografie.
Die Biografie über Ray Charles Jamie Foxx, glaube ich, der Ray spielt. Und ich finde den auch wirklich als Laie, ich finde den sehr gut von ihm gespielt und einen sehr guten Film, ehrlich gesagt. Ist ein
fantastischer Film, ja.
Der ging mir irgendwie, ist das so nahe gegangen irgendwie, wo sie ihn so beim Bezahlen immer beschissen haben, weil er blind ist.
Ja, genau.
Ne, das hat mir echt, da habe ich so innerlich gedacht, wie kann man so arschig sein halt, ne? Ja. Ich fand dafür aber, da werdet ihr mich vielleicht hassen, aber ich fand dafür im Vergleich dazu den White the Line Film von Johnny Cash nicht so stark wie Ray. Also ich fand die Leistung vom Schauspieler gut, aber ich fand den, irgendwie hat er mich als Film nicht so abgeholt, wie jetzt Ray beispielsweise. Mhm.
Johnny Cash war bei mir nie richtig auf der Agenda, muss ich da sagen. Kann ich ja mal so.
Das, also bei mir tatsächlich durch die 90er Jahre Sachen, was ich auch nicht gedacht habe, durch diese American History Sachen, glaube ich, wie hieß das? Oder American Records, Dinger, wo er von zeitgenössischen Bands, wo er die gecovert hat zum Teil. Es gibt und 93 und da hat er, glaube ich, 4 Alben oder so gemacht und da ist ja auch dieses Hurt drauf.
Yeah, I hurt myself today, bla bla.
Ja, das ist ja eigentlich von Nine Inch Nails.
To see that I can really feel oder irgendwas. Ja, das ist so ein Gänsehaut-Ding.
Oh, wenn er dann dieses Wein ausschüttet und.
Ja.
Boah, aber,
weißt du, Johnny Cash ist bei mir besetzt mit Ring of Fire und Ring of Fire ist dann in der Folge in den verschobenen Gehirnwindungen, die ich habe, besetzt mit einer Coverversion von Ring of Fire von Frank Zappa.
Oh, ich dachte, du meinst Stefan Raab.
Nee, Frank Zappa, der diesen Song komplett verarscht. Gibt es eine sehr schöne Scheibe, The Best Band You've Never Heard, wo er erzählt, er hätte Johnny Cash im Hotel getroffen. Eigentlich wollte Johnny Cash kommen, aber seiner Frau geht's nicht so gut. Und deswegen muss er das Lied jetzt alleine spielen und haut das Ding als Reggae-Version durch. Genau, singt zweimal die erste
Strophe.
Ja. Und das live vor Madison Square Garden oder irgendwas. Deswegen, Johnny Cash war nicht so meins. Nur mal am Rande.
Was der Film natürlich, der Film, der dokumentiert eher auch die Story, dass er halt sehr drogenabhängig war und
der Cash-Film.
Der Cash-Film.
Den habe ich auch nicht gesehen.
Und was das halt gemacht hat. Und so vor dem Kontext, wenn er dann da als Hochbetagter, muss man ja sagen, dieses I Hurt Myself Today spielt, What Have I Become und so, was da in dem Text steckt, das passt schon sehr zu Johnny Cash, ne?
Oh, okay.
Weil er, ich sag mal, letzten Endes auch erst spät von den Drogen hat loslassen können. Und die halt sein gesamtes Leben bestimmt haben. Also der hat was geschafft, was der James Belushi halt nicht geschafft hat. Der hat den Absprung da richtig bekommen. Ne?
Boah, Keith Richard lebt auch noch.
Ja gut, der
ja, aber das ist,
hat dann die achte Leber.
Ja, aber das ist auch wieder Leber. Der Natur, oder? Also das ist auch, nein, also ganz ehrlich, das ist finde ich total faszinierend, dass, wenn ich überlege, wie lang diese Band ist, also wie lange diese Band existiert, die existiert ja 20 Jahre länger, als ich lebe.
Die Stones.
Ja? Ja, die Stones. Ja. Und da waren die ja auch schon geboren. Also, logischerweise. Also,
das
also,
ist naheliegend.
Die sind ja älter, also, Moment. Die sind ja älter als die Band. Also.
Ja. Die sind älter das, als die also, Band.
Ja, ja, nee, man munkelt ja, dass es Außerirdische sind, die.
Also, das ist doch. Gibt's da auch schon was? Ach so. Ich dachte, Paul McCartney wäre schon lange tot und durch ein Double ersetzt, oder?
War ja, gut. Das ist ja bestätigt. Das habe ich im Internet gesehen.
Ich hab's auch gesehen.
Dann haben wir es verifiziert. Du hast ein bisschen zweite Quelle.
Ja, ne? Ich habe Folgendes gesehen. Ich habe nämlich gesehen, dass eigentlich Paul McCartney ist Sid von Ice Age. Das hat Otto Walkes veröffentlicht. Das Originalfoto von der Abbey Road. Ja. Und da, wo Paul läuft, läuft Sid. Also ist Paul McCartney dementsprechend ein Faultier? Was auch nahe liegt, weil er ja immer nur Bass gespielt hat. Mir geht mit drei Fingern halt auch gar nicht. Ne?
Ja, für mich ist das durchaus plausibel. Geil. Das, wie war das nochmal? Ganz schlechte Musikerwitze, was habe ich da letztens gehört? Was ein Bassist, ein Typ, der mit Musikern rumhängt, oder?
War das ja, der ist flexibel, der Witz, das stimmt.
Ja, aber das ist auch schlimm, wenn Leute wie ich das sagen wahrscheinlich. Ja.
Also gar nicht selber. Sind nicht die Typen, die den mit Musikern machen.
Also dann müssen wir den jetzt auch erzählen, weil der Frank schon anfing hier mit Also Live-Konzert von der Band, der Gitarrist spielt super Solo, schaut vorne in die erste Reihe, guckt so ein Mädel an, boah, und denkt so, boah, die nehme ich heute Abend mit, die sieht gut aus. Und weißt du, was der Bassist denkt?
Den habe sogar ich jetzt verstanden.
Ja, genau.
Ah, das ist herrlich, das ist herrlich. Ah, ich mag gute Musikfilme, muss man echt sagen. Ja, also, das ist wirklich schön.
Ansonsten kein, aber wenn wir bei Musikfilme sind, dann machen wir den Sack auch zu. Da muss man The Wall auch gesehen haben eigentlich von Pink Floyd. Stimmt. Würde ich meinen, dann sind wir aus dem Blues-Genre jetzt raus, das ist richtig. Und
dann ist natürlich die Rocky Horror Picture Show.
Und dann sind wir bei der Rocky Horror Picture Show, die schon erwähnt wurde, die natürlich auch nebenbei, die nach wie vor jeden Freitagabend hier in München im Lichtspielmuseum um 23.30 Uhr im Kino aufgeführt wird. Inklusive Verkleidung, Reis, alles erlaubt, du kannst kommen, kannst du einmal richtig Rocky Horror Picture Show erleben.
Ich merke, Bayern lohnt sich, oder?
You can remove Bayern, München lohnt sich, erstmal so. Wenn du jetzt auf so ein, ist jetzt nicht, oh, jetzt ist egal, wenn du jetzt auf so ein niederbayerisches Dorf fährst in Strapsen und wirfst Reis, könnte passieren, dass der Bauer von dem an die Schrotflinte rausholt und der Sache ein schnelles, aber mildes Ende macht.
Ja, meine letzten Worte beginnen dann mit dem Satz, ich freue mich heute beim CSU-Landesparteitag eingeladen worden zu sein. Das ist mir eine ganz besondere Ehre der Jungen Union. Ja. Bam!
Ja. Come up to the left.
Nein. Ich habe mich den Geflogenheiten entsprechend gekleidet.
Ja, das ist so. Ich dachte, ihr seid Crossdresser. Nein, aber... Oh ja, da wird's, das wird jetzt gefährlich. Gut, ich bin ja in Niedersachsen, ich bin ja relativ sicher, was das angeht.
Schon wieder ein Bundesland, wo Augustiner nicht hinkommt.
Ja. Aber ich trinke gerade ein Bier, was um die Ecke gebraut wurde. Ich kann damit leben.
Sehr gut. Nörden-Hardenberger
wahrscheinlich. Nee, Einbecker.
Einbecker.
Da arbeite ich, da fühle ich mich
auch. Hat Martin Luther schon gerne getrunken.
Ja, genau, da fühle ich mich verpflichtet, dass das Geld in der Region bleibt.
Na dann.
Ja.
Gut, Kopfkino raus.
Herrlich. Ja, im Prinzip, ich glaube, was mich noch interessiert ist, ganz kurz, bei dem Blues Brothers Film habe ich festgestellt, gibt es verschiedene Versionen und ich muss zu meiner Schande sagen, ich kenne nur die Kinoversion, ich kenne nicht den Director's Cut, der ist 10 Minuten länger. Kennt ihr den? Könnt ihr was dazu sagen? Oder kennt ihr auch nur die normale Kinoversion?
Nee, ich habe das also auch gestern zum ersten Mal gelesen, dass es noch ein, ich glaube auch eine DVD-Ausgabe gibt, wo noch irgendwo mehr Material drin ist, wo man erfährt, dass Elwood in dieser Fabrik arbeitet, wo der Klebstoff hergestellt wird, den er dann nachher in dem Winnebago der Good Old Boys Band
ja.
verwendet.
Aufs Gaspedal.
Genau, aufs Gaspedal.
Stimmt,
sprüht.
Ja. Genau, ja.
Okay. Und aber das gesehen habe ich das auch noch nicht.
Nee. Leihem.
Stimmt, das ist aber schön so, als weil stimmt, so wird die Szene auch ein bisschen besser erklärt halt. Ne? Mhm.
Genau, wurde das nämlich auf einmal herzaubert sozusagen. Mhm.
Ja, toll.
Also ich habe nur auf dem Rechner irgendein AFI-File. Das ist aus der Zeit, wo es noch den Online-Recorder gab im Netz. Da konntest du irgendwie für ein paar Euro konntest du Fernsehprogramm mitschneiden lassen.
Ich habe hab noch das Beta, den Film auf Beta hier auf liegen. Beta,
und, und als Super 8, da muss auf bitte 5 Minuten die Rolle wechseln.
Manchmal, wenn ich ganz wild werde, noch auf Video 2000. Ja, wer sich noch daran erinnert.
Ja, doch, sehr gut sogar. Wir hatten während unserer Abiturphase, Klaus, ich habe es dann irgendwann geschafft, mit Klaus in die gleiche Klasse zu gehen und wir haben dann gemeinsam Abitur gemacht und ein Kumpel von uns, der hat uns in den Freistunden immer mit zu sich genommen, der wohnte also unweit der Schule und da liefen dann auch sämtliche Monty Pythons und was wir da alles geguckt haben, alles auf Video 2000, weil da kam man 8 Filme auf eine Kassette.
Ja,
das Bandmaterial war so teuer. Es hatte eine sagenhafte Qualität.
Ja, wir waren gute Schüler, aber hatten schlechte Noten.
Das, aber wir waren fleißig.
Fleißig waren wir
schon. Wie sag ich immer, ich war ein Opfer der Umstände. Und mit der Gesamtsituation unzufrieden. Ja,
genau. Ja, manche Leute haben nach 9 Jahren in der 9. Klasse schon 11 Jahre Schule hinter sich. Das passiert halt einfach.
Ja, und Klaus und ich hatten tatsächlich auch ein Bluesmobil.
Ja, das stimmt.
Das war ein weißer 2CV6.
Yay!
Ohne Zigarettenanzünder übrigens.
Tatsächlich.
Ja. Dafür mit einem faltbaren Rolldach. Genau, und da hatten wir auch tatsächlich den Aufkleber hinten drauf. Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs mit Elwood und Jake. Ich weiß gar nicht, ob man den Aufkleber überhaupt kennt. Ja, und wir hätten tatsächlich auch eine solche Unterhaltung führen können.
Es sind 106 Meilen nach Chicago. Wir haben genug Benzin im Tank, ein halbes Päckchen Zigaretten. Es ist dunkel und wir tragen Sonnenbrillen.
Tritt drauf.
Ja, ist toll, oder?
Das macht beim 2CV6 auch mehr Geräusch als Geschwindigkeit dann. Aber das ist schon imposant gewesen.
Ja, definitiv. Ja, ich glaube, das sind eigentlich ganz, ganz gute Schlussworte für diesen kleinen Podcast. Habt ihr noch was ihr zu dem Film loswerden wollt?
Einfach mal, wer tatsächlich noch nicht gesehen hat, nehmt euch mal die Zeit, setzt euch gemütlich hin, macht euch ein Bier auf, schaut euch den Film an.
Ja.
Ja, und ich würde loswerden wollen, everybody needs somebody to love.
Oh, that's true.
In dem Sinne, ich bedanke mich bei euch beiden dafür, dass ihr dabei gewesen seid bei meinem kleinen Podcast-Projekt. Es war mir ein inneres Blumenpflücken und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch ein bisschen auch durch die Reise des Blueses und des Rock'n'Rolls zu sliden. Ja,
ich sehr, sehr gerne, Gregor. Sehr gerne.
Ja, vielen Dank für deine Einladung und das war wirklich sehr, sehr schön hier.
Immer wieder gerne. Und wir hören uns alle in unterschiedlichen Kombinationen spätestens auf der Night of the Pots wieder, für die wir hier nochmal kräftig die Werbetrommel rühren, am 2. Oktober 2019 ab 19 Uhr hier. Jawohl. Live, nicht mehr im Palace Hotel Ballroom, sondern dann im Night of the Pond Channel hier auf dem Raucherbalkon im Teamspeak. Bis dahin sage ich auf Wiederhören und bis bald.
Servus.
Tschüss, bis denne.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.